Endlich ist es wieder soweit. Es ist der dritte Sonntag im Monat und ihr hört Alex Radio hier auf FSK, entweder im Livestream oder auf 93,0 Megahertz. Wir sind Alex Radio, euer queer-feministisches Radio und Carla und ich waren sehr lange nicht mehr im Studio, haben wir gerade festgestellt.
Und freuen uns sehr, endlich mal wieder dabei zu sein und am Start zu sein.
Genau, Carla, was haben wir heute für eine Sendung? Was haben wir für ein Thema?
Wir haben wie immer ein Interview mitgebracht. Das haben wir dieses Mal allerdings nicht selbst geführt, wie wir das ja normalerweise immer machen, sondern haben ein bestehendes Interview übernommen zum Thema politische Organisierung nach Lesbiziden in Argentinien. Denn es gab dieses Jahr 3 Lesbizide, also eine Form von Femiziden in Argentinien. Und wir haben ein Interview mitgebracht, was Lilian Hümmler mit dem Kollektiv Yo No Fui aus Argentinien geführt hat.
Das ist total spannend, finde ich. Und ich habe das Interview noch nicht gehört, deswegen ist es auch für mich total neu. bevor wir aber dieses ernste Thema angehen, haben wir einen etwas leichteren Einstieg für euch heute. Unser Radio, anderes Radiomitglied hat dazu eine kleine Anmoderation und ich hoffe, ihr findet es genauso lustig wie wir. Viel Spaß.
Und nun kommen wir zu einer Fun-Kategorie. Die hatten wir bisher nicht. Vielleicht wird sie auch nur einmal stattfinden. Wir wissen es noch nicht. Aber wir haben etwas sehr Lustiges gemacht. Und zwar, wir wollten einen Radio-Jingle für unsere Radiosendung erstellen und haben einfach mal bei ChatGPT eingegeben, Alex Radio, queer-feministisches Radio aus Hamburg. Und ChatGPT hat uns einen Text geschrieben, der, naja, interessant ist, sagen wir mal so. Dann haben wir in der AI Suno den Text von ChatGPT eingefügt und haben halt noch gesagt, so Radio-Jingle soll das sein. Und Suno hat uns einen musikalischen Radio-Jingle mit diesem Text gemacht. Und es ist ein bisschen creepy, was man heute so alles machen kann innerhalb von ein paar Sekunden oder machen lassen kann. An dieser Stelle danke an M für den Account. Es ist ein bisschen creepy, es ist aber auch ein bisschen faszinierend und ja, viel Spaß euch bei diesem sehr interessanten Radio-Jingle von unserer Sendung, denn ihr könnt da auch schon mal raushören, was verbindet ChatGPT eigentlich so mit einem Werbejingle in Kombination mit Queer-Feminismus. Und kann Suno überhaupt das Wort queer richtig aussprechen? Das erfahrt ihr jetzt.
Stimmen unser Raum. Queer und feministisch, das ist unser Traum. Queer und feministisch, das ist unser Traum.
Okay, das ist vielleicht unser neuer Radio-Jingle.
Es ist zumindest ein erster Entwurf. Wie findet ihr ihn?
Genau, schreibt uns doch gerne mal auf Instagram.
Da findet ihr uns unter Alex Radio. Könnt uns sowieso gerne folgen und liken und mit uns kommunizieren, uns erreichen. Und wir sind gespannt, wie ihr das Jingle fandet. Und ja, wir hören von euch auf Instagram.
Genau.
Wir haben heute eine Playlist mitgebracht, die insofern zum Thema passt, als dass es sich ausschließlich um feministische KünstlerInnen aus Argentinien handelt, plus ein Projekt aus Kuba. Und die ersten beiden Songs, die ihr gehört habt, sind von Chocolate Remix, die wahrscheinlich einigen auch bekannt ist, die auch schon mehrfach in Europa und auch in Deutschland aufgetreten ist. Chocolate Remix ist das Reggaeton-Projekt der argentinischen Produzentin, Rapperin, Sängerin und DJ Romina Bernardo. Es wurde 2013 mit dem Ziel gegründet, das sexistische Musikgenre des Reggaeton mit einer queer- und transfeministischen Perspektive neu zu besetzen. Chocolate Remix macht sich den Gehalt des gängigen Reggaetons zunutze und erschafft ihn neu, indem sie Tabuthemen wie Lust und Sexualität aus dieser Sicht aufgreift und zugleich Haltung gegen Diskriminierung und Gewalt demonstriert. Mit eloquenten, scharfen Texten, mit Satire und Humor taucht Chocolate Remix in die verschiedenen Stile des Reggaeton ein und mixt diese mit Cumbia, Funk Carioca, Dembow, Reggae, elektronischer Musik und anderen Genres, um eine Botschaft mit starkem politischen und sozialen Inhalt zu senden. Musik zum Tanzen und Denken unter dem Motto Ni Una Menos.
In der heutigen Sendung geht es um ein Interview, das in den Lateinamerika-Nachrichten in der Ausgabe 600 vom Juni 2024 erschienen ist. Das werden wir vorlesen und euch das so auditiv zugänglich machen. Ihr könnt es aber auch nochmal nachlesen unter lateinamerika-nachrichten.de. Und die Überschrift lautet: Unsere Leben implodieren. Das transfeministische Kollektiv Yonofui im Interview über Tragödien, Selbstkritik und Widerstände gegen die Politik von Milei. Das Interview wurde geführt von Lilian Hümmler. Bevor wir zu dem eigentlichen Interview kommen, lesen wir einmal einen Text vor, der ebenfalls auf dieser Seite veröffentlicht ist, und zwar von Yara Frey-Schaber. Und sie hat geschrieben: Der dreifache Lesbizid von Barracas. Am 5. Mai um kurz vor Mitternacht verübte der 67-jährige Justo Fernando Barrientos in einer Herberge im Stadtteil Barracas von Buenos Aires einen Brandanschlag auf Pamela Cobas, Roxana Figueroa, Andrea Amarante und Sofia Castro Riglos. Die beiden lesbischen Paare teilten sich ein Zimmer in der prekären Unterkunft. Andrea und Sofia hatten bis vor kurzem auf der Straße gelebt. Barrientos, der die Frauen bereits mehrfach lesbenfeindlich beleidigt und ihnen den Tod angedroht hatte, wollte nach der Legung des Brandes noch Flucht- und Löschversuch verhindern, ehe NachbarInnen eingriffen. Die vier Frauen wurden in verschiedene Krankenhäuser eingeliefert. Pamela starb bereits wenige Stunden später. Sie hatte, wie Roxana, die zwei weitere Tage später starb, schwerste Brandverletzungen auf über 90% der Körperoberfläche erlitten. Beide wurden nur 52 Jahre alt. Pamela hinterlässt zwei Kinder. Andrea, die 2004 die Brandkatastrophe in der Diskothek Cro-Magnon überlebt hatte, starb knapp eine Woche später. Nur die 49-jährige Sofia überlebte den Angriff und wurde Anfang Juni aus dem Krankenhaus entlassen. Barrientos sitzt nach einem Krankenhausaufenthalt in Untersuchungshaft. Der zuständige Richter Edmundo Rabiono klagte ihn des heimtückischen Mordes mit gemeingefährlichen Mitteln und der schweren Körperverletzung an. Dies sorgte für Entsetzen, denn wie schon die nur zögerlich berichtenden Medien stellt die Anklage das Ereignis als Nachbarschaftsstreit dar.
dar. Dabei berichteten mehrere NachbarInnen über das lesbenfeindliche Motiv und die Drohungen. Nicht nur Sophias Anwältin sieht daher den Tatbestand des verschärften Femizids erfüllt. Regierungssprecher Manuel Adorni sieht den Angriff dagegen nicht als Anschlag auf eine bestimmte Gruppe und verurteilte nur schwammig jede Form von Gewalt. Der reaktionäre Autor und Millet-Biograf Nicolas Marquez äußerte sich in den Tagen rund um den Anschlag mehrfach queerfeindlich in den Medien. Zum Trauern um die Ermordeten, gegen das Vergessen und die Verharmlosung der Tat organisierten sich queere und feministische Menschen. Spontan wurde die landesweite lesbische Vernetzung Lesbianes Autoconvocales por Barracas gegründet, die Demonstrationen organisiert und eine weltweite Spendenkampagne auf die Beine stellte. Außerdem prägen sie den Begriff des Lesbizids, um zu betonen, aus welchem Motiv die Frauen ermordet wurden.
In Argentinien hält die Politik der Grausamkeit unter Javier Milei nun seit über 5 Monaten an. Aber auch der Widerstand dagegen macht nicht Halt, mit schnellen Mobilisierungen und riesigen Demonstrationen. Im dritten Teil unserer Interviewreihe mit argentinischen Basisorganisationen sprachen wir mit dem transfeministischen populären Kollektiv zur Abschaffung der Gefängnisse Je ne fui, ich war es nicht, über ihre Arbeit, die Gefahr für queeres Leben angesichts des dreifachen Lesbizids in Barracas und ihre Perspektiven auf das, was noch kommt.
Es folgt das Interview Unsere Leben implodieren.
Nuestras vidas están implosionando.
Wir treffen uns einen Tag nach dem brutalen Anschlag auf 4 Lesben, Pamela, Roxana, Andrea und Sofia, im Stadtteil Barracas von Buenos Aires. Wie lässt sich dieser Anschlag in der gegenwärtigen politischen Situation erklären?
Este caso puntual muestra cómo los discursos de odio del gobierno de Milei en la práctica tienen efectos concretos.
Dieser spezifische Fall zeigt, wie die Hassreden der Regierung von Milei später konkrete, praktische Auswirkungen haben. Wir halten es für wichtig, darauf hinzuweisen, dass diese Reden nicht erst von dieser Regierung stammen. Sie brodelten schon länger unter der allgemeinen Oberfläche, aber jetzt gibt es eine Legitimation von höchster institutioneller Ebene, diese expliziten Grausamkeiten auch auszuüben. Und das ist definitiv gefährlich. Die derzeitige Regierung ist erklärtermaßen antifeministisch und gegen dissidente Körper. Letzte Woche hat einer von Mileys Biografen gesagt, dass Homosexualität von linken Parteien finanziert sei. Aber wir leisten auch Widerstand. Gestern gab es eine Versammlung von etwa 400 Lesben aus verschiedenen Teilen des Landes, um zu besprechen, was zu tun ist. Die Situation ist sehr kompliziert, aber sie hat gerade erst begonnen. Unsere Leben implodieren. Jeden Tag gibt es Nachrichten aus dem nahen Umfeld, die uns umhauen. Die Krise der mentalen Gesundheit, in der wir uns aktuell wiederfinden, wirft viele Fragen auf. Etwa, wie wir gegen diesen Krieg ankämpfen können, der eben nicht nur kulturell und ökonomisch, sondern auch emotional geführt wird.
Aber mit diesen Hassreden hat Milei doch Wahlkampf gemacht. Wie erklärt ihr euch, dass ihn so viele Menschen gewählt haben?
No hay una única respuesta. Hay muchas razones por las cuales la gente votó por Milei.
Es gibt nicht eine einzige Antwort, sondern viele Gründe. Wir beobachten eine Veränderung in den Subjektivierungsprozessen, die sich nach der Pandemie verstärkt haben. Dabei gehen historische, geteilte Erfahrungen verloren, die dazu geführt haben, dass wir heute stehen, wo wir stehen. Zum Beispiel, dass wir ein Land sind, das Prozesse der Bildung und des Kampfes um eine historische Erinnerung hat oder hatte. Wir dachten, dies sei eine feste Säule der Gesellschaft, aber uns wurde klar, dass sie sehr fragil ist. Als Teil einer Selbstkritik glauben wir, dass dies mit einer Omnipotenz der Menschenrechtsbewegung und der linken Bewegung zu tun hatte, die einige Diskussionen bereits für erledigt hielten, anstatt sie zu radikalisieren. Ökonomisch hat der Kirchnerismus einen großen Teil der Bevölkerung über Konsum integriert, mit dem ganzen neoliberalen Ballast. Letztlich war es aber kein Wir konsumieren alle als Modus einer Umverteilung von Reichtum, denn es gab gleichzeitig viele Menschen in sehr prekären Situationen, denen es schlecht ging. Die Kluft hat sich weiter vergrößert. Jetzt ist es offensichtlich schlimmer. Die Mittelschicht hat noch nie derartige Verluste erlebt.
Bevor wir zu dieser Selbstkritik kommen, könnt ihr uns mehr über Juno Fui erzählen?
Juno Fui nació en el año 2002 a partir de un taller de poesía en la cárcel de Ceiza que daba María Medrano, una de nuestras compañeras.
Juno Fui entstand im Jahr 2002 aus einem Poesieworkshop, den María Medrano, eine unserer Genossinnen, im Gefängnis von Ezeiza gegeben hat. Dort sind wir auf die Schwierigkeiten gestoßen, die jemand hat, der die Freiheit wiedererlangt. Es gab keine öffentliche Politik für die Zeit nach der Inhaftierung. Also begannen wir, uns zu treffen und Workshops an verschiedenen Orten zu veranstalten. Das Kollektiv wurde größer. Es verging mehr als 20 Jahre. Heute sind wir ein Kollektiv mit verschiedenen Bereichen. In unserem Gemeinschaftshaus befindet sich die Kooperative mit verschiedenen Produktionseinheiten: Textil, Buchbinderei und Siebdruck. Dann gibt es noch die neueste Produktionseinheit für Ästhetik und Körperpflege mit dem Namen WELL, jede Schönheit ist Politik, die sich in unseren anderen Räumlichkeiten im Stadtteil Palermo befindet. Hier im Gemeinschaftshaus in Flores hast du die Antiknast-Bibliothek. Wir machen auch Bücher, wir haben einen Verlag. Unser Kollektiv ist ja aus einem Poesieworkshop hervorgegangen. Es gibt also etwas in der Sprache, das uns stetig herausfordert, zu hinterfragen. Ein weiterer Bereich des Kollektivs ist der Segundeo. Das ist ein bisschen schwierig zu erklären. Hier auf der Straße sagt man primerear, um sich vor jemanden zu stellen, als ob man konkurrieren würde, ohne dass dir der die andere etwas ausmacht. Stattdessen meint segundiar zusammengehen. Es ist sozusagen das Gegenteil von primerear. Segundeo zeigt auch die Art, wie wir uns im Laufe der Zeit umbenannt haben. Am Anfang haben wir soziale Unterstützung gesagt, dann Begleitung. Und heute macht der Begriff Segundeo für uns mehr Sinn, denn Segundeo ist eine Praktik der Gegenseitigkeit, zu zweit, des gemeinsamen Werdens darin. Es ist eine ganz bestimmte Haltung, die wir sehr schätzen.
Was heißt das in der konkreten Praxis?
El segundeo tiene varias instancias. En segundeo jurídico tenemos actualmente compañeros que tienen mucha experiencia en lo jurídico por su paso por el encierro y 4 abogadas anticarcelarias y abolicionistas penales.
Segundeo hat mehrere Instanzen. Im juristischen Segundeo haben wir aktuell Genossinnen, die aus ihrer Zeit im Gefängnis viel juristische Erfahrung haben. Und 4 antikarzerale und abolitionistische AnwältInnen. Also AnwältInnen, die sich für die Überwindung von Institutionen staatlicher Gewalt, wie etwa Gefängnissen, einsetzen. Wir verfolgen gemeinsam die Fälle der GenossInnen. Wir haben auch Ansätze der kollektiven Mediation. Wir sind ein Kollektiv und auch hier gibt es Konflikte. Mit dem Segundeo versuchen wir, dafür Lösungen zu finden, die weder strafend noch sanktionierend sind. Einen anderen Segundeo nennen wir Autonomie und Selbstverwaltung des Alltagslebens. Also staatliche Beihilfen beantragen, einen Lebenslauf erstellen, Orte zum Wohnen suchen und das Alltagsgeschäft des Gemeinschaftshauses zu verwalten. Nach der Pandemie haben wir außerdem gesehen, dass es einen großen Bedarf an Raum für psychische Gesundheit gab. Deshalb haben wir auch noch den Segundeo für mentale Gesundheit eröffnet. Hier haben wir Raum für Gruppen und individuelle Betreuung. Wir arbeiten ausgehend von einer Idee, die sich vielleicht gegen die hegemoniale Vorstellung richtet, die Gesundheit nur im Sinne von individuellem Wohlbefinden und Glück versteht. Obwohl wir seit sehr vielen Jahren Erfahrungen mit Kunst- und Handwerksworkshops sammeln, haben wir erst dieses Jahr unsere Schule für Kunst, Handwerk und politisches Experimentieren eröffnet. Wir sind sehr verliebt in dieses pädagogische und politische Projekt, weil wir unseren Raum für die Community öffnen und etwas sehr Lebendiges entsteht. Ein Zufluchtsort in einem so komplexen Moment. Es sind 70 Personen eingeschrieben momentan und fast alle sind queer.
Ihr habt die Selbstkritik in diesen Zeiten schon angesprochen. Vielleicht etwas allgemeiner. Mit welchen Problemen seid ihr heute konfrontiert?
Creemos que todavía no tomamos en cuenta lo suficiente el impacto que tiene la cárcel en cualquier vínculo de nuestras vidas cotidianas. No se trata solamente de si estuviste en la cárcel o no.
Wir sind der Meinung, dass wir immer noch nicht genügend berücksichtigen, welche Auswirkungen das Gefängnis auf jegliche Bindung in unserem täglichen Leben hat. Nicht nur, ob du im Gefängnis warst oder nicht. Da gibt es etwas, das gesellschaftlich geleugnet wird. Etwas in den praktischen und alltäglichen Auswirkungen unseres Umgangs miteinander, das als ständige Bedrohung mit uns lebt, wie ein Gerücht, das nicht verstummt. Eine weitere Herausforderung, der wir uns zu stellen versuchen, ist die Notwendigkeit, eine Sprache zur Abschaffung der Gefängnisse aus südamerikanischer Perspektive oder aus dem globalen Süden zu schaffen. Denn alle Vorstellungen, die wir haben, kommen aus dem globalen Norden, mit der Entstehung der kritischen Kriminologie oder Angela Davis. Das ist alles brillant und hilfreich, aber wir wollen auch in einem regionalen Kontext denken. Was ist hier ein Gefängnis? Was ist hier Bestrafung? Welche ist hier die Ökonomie der Bestrafung? Wie denkt man Gerechtigkeit? Die Konzepte aus dem globalen Norden kommen wie eine verschlossene Kiste bei uns an. Also haben wir angefangen, ein Mapping von alternativen Gerechtigkeiten anzulegen, zum Beispiel indigene Gerechtigkeiten, oder die Art, wie wir im Alltag Konflikte lösen, die auch Teil einer anderen Art von Gerechtigkeit ist. Das Gleiche auch für innerhalb des Gefängnisses. Was bedeutet es, Gerechtigkeit innerhalb des Gefängnisses herzustellen? Was bedeutet es, Gemeinschaft innerhalb des Gefängnisses aufzubauen? In einer Welt, die zur Hyperindividualisierung neigt, kann der Aufbau von Gemeinschaft ein Weg sein, Gerechtigkeit zu schaffen. Und gleichzeitig ist es jetzt sehr schwierig. Jetzt haben wir zum Beispiel das Problem, dass sie mit einer Justizreform das Alter der Strafmündigkeit auf 12 Jahre senken wollen. Aber was machst du da? Plötzlich vertrittst du eine konservative Position und sagst, nein, halt, lasst uns nicht auf die 12, lasst uns auf die 18 zurückgehen. Aber auch das funktioniert für uns nicht. In einem Punkt ist es zwar weniger schlimm, aber als Kollektiv sind wir nicht einverstanden mit diesem strafenden System. Vielleicht wäre jetzt ein guter Moment, uns zu fragen, was wird kriminalisiert?
Wie arbeitet ihr in dieser Situation mit anderen, vielleicht transfeministischen oder auch anarchistischen Bewegungen zusammen?
En general somos pequeños los colectivos de activistas independientes que no tenemos banderas partidarias por detrás.
Im Allgemeinen sind wir wenige Kollektive aus unabhängigen AktivistInnen, die keine Parteifahnen hinter sich haben. Und wir halten diesen autonomen Raum aufrecht. Uns erscheint es sehr wichtig, aus der Autonomie heraus zu sprechen. Eine Autonomie, die immer in wechselseitiger Abhängigkeit steht. Dieses Jahr haben wir für den 8. März zusammen mit transfeministischen und queeren AktivistInnen den Mostri-Blog gebildet. Das hat uns sehr begeistert, denn die Idee dieses Blogs war es, über die Diskussion um Identität hinauszugehen. Mostri kann jemand sein, der die im Knast war. Mostri kann eine Person mit Behinderung sein. Mostri können wir antipunitivistischen Kollektive sein. Mostri kann die queere Community sein. Und dann begannen wir uns mit Travesti-Trans, schwulen, lesbischen Kollektiven, dem gesamten LGBT-Kollektiv und anderen Mostri-AktivistInnen zu versammeln. Im Alltag kooperieren wir mit dem Kollektiv der Sexarbeiterinnen und mit No tan distintes, nicht so verschieden, ein Kollektiv, das mit Menschen auf der Straße arbeitet. Aber mit manchen Feminismen ist es kompliziert, vor allem wenn sie sehr frauenzentriert, akademisch und punitivistisch sind. Als antipunitivistisches Kollektiv zur Abschaffung von Strafen beharren wir darauf, dass das Gefängnis keine Lösung ist. Deshalb sagt eine Genossin, Eva Reynoso, immer, wir sind unbequem für den Feminismus, aber die Betten in den Gefängniszellen sind viel unbequemer. Und mit anarchistischen Bewegungen gibt es eine Nähe zu bestimmten Ideen, sofern wir Anarchismus als Praxis gegen Autorität verstehen. Außerdem stehen die Bündnisse in einer historischen Tradition. Die Anfänge der Kriminalisierung sexuell dissidenter Menschen und Sexarbeiterinnen fallen mit der Kriminalisierung von anarchistischen und kommunistischen Bewegungen zusammen.
Vielleicht hilft es auch, die Beziehung innerhalb des Kollektivs, aber auch nach außen zu stärken. Wie blickt ihr auf die nächsten Wochen?
Uff, difícil. Creemos que las próximas semanas van a ser cada vez más complejas, pero al mismo tiempo también es importante seguirnos entramando.
Uff, schwierig. Wir glauben, dass die nächsten Wochen immer komplexer werden. Aber gleichzeitig ist es auch wichtig, dass wir uns weiter verbünden. Mit der Erfahrung des Macrismo, der nicht mal ein Zehntel so schlimm, aber dennoch schrecklich war, können wir vielleicht eine Haltung weder der Hoffnung noch des Optimismus haben. Denn es war auch ein großer Moment der Alternativen. Wir waren so erstickt, so unterdrückt, so unfähig gemacht zu leben, dass wir Leben schaffen mussten. Und die einzige Möglichkeit war, sich zusammenzuschließen und zu mobilisieren. Das Gleiche tun wir jetzt. Aber die Aussicht ist ziemlich entmutigend und eine große Herausforderung. Es ist sehr traurig und schmerzhaft. Gleichzeitig war zum Beispiel der Mostri-Block auf der Demo vom Ocho Eme ein Fest und hat uns eine Lebendigkeit wiedergegeben. Deshalb beharren wir ohne Hoffnung und ohne Optimismus auf die Traditionen des Kampfes in unseren Territorien, die sehr mächtig sind und die in uns wohnen.
Das war das Interview mit dem Kollektiv Yo No Fui aus Argentinien. Es wurde nicht von uns geführt, sondern von Lilian Hümmler. Lilian Hümmler hat auch den deutschen Teil eingesprochen. Die spanischen Teile sind von Machu Planas eingesprochen worden. Vielen Dank.
So, das war eine neue Band und zwar Cumbia Queers. Und ihr habt den Song Plantala gehört. Ihr hört außerdem LX Radio jeden dritten Sonntag im Monat. LX Radio ist die queerfeministische Radiosendung. Und weiter geht es mit einigen anderen Songs von Cumbia Queers. Cumbia Queers sind eine Band, die von 6 Musikerinnen aus Mexiko und Argentinien im Sommer 2007 gegründet wurde. Es handelt sich um eine explizit queere Band. Die Ursprünge der Band liegen im Punkrock. Musikalisch bewegt sie sich auf dem Gebiet der Cumbia. Zu Beginn ihres Schaffens sangen und veröffentlichten sie insbesondere Coverversionen bekannter Lieder von Künstlern wie Madonna und Black Sabbath, also aus dem Bereich der Rock-, wie Pop- und Punk-Geschichte. Mit ihrem dritten Album, das 2012 erschienen ist, wandte sich die Gruppe vornehmlich eigenen Liedern und Songtexten zu. Pro Jahr absolvieren die Cumbia Queers über 100 Auftritte. Letztes Jahr waren sie zum Beispiel auch in Hamburg. Vor allem in Chile, Mexiko und Argentinien wächst die Zahl ihrer Fans rapide.
Ihr hört LX Radio auf FSK. Wir machen weiter mit unseren verschiedenen Rubriken im zweiten Teil unserer heutigen Sendung. Und zwar geht es weiter mit der Buchrezension.
Rezension für LX Radio im August 2024. Black Punk Now, herausgegeben von James Spooner und Chris L. Terry. Black Punk Now kam letztes Jahr bei Soft Skull Press, einem kleinen Independent-Verlag aus New York, heraus und reiht sich ein als ein weiteres Buch, das Punk aus einer Perspektive jenseits der weißen, cis-männlichen Norm zeigt. Mit Fiction, Non-Fiction, Gesprächen, Interviews, Scenes und Comics, alles dabei. Ganz in Schwarz-Weiß auf über mehr als 300 Seiten erzählt Black Punk Now vom Black Punks Experience aus Sicht von Personen, die es selber erleben und leben. Womöglich gibt es keine widersprüchlichere und umstrittenere Kunstform als Punk. Punk ist das ultimative Anti-Alles. Entstanden aus der weißen Mittel- und Unterschicht in den USA und UK Ende der 60er, geht es im Kern beim Punk darum, soziale Normen zu bekämpfen. Und zwar auf möglichst individuelle Weise. Jetzt ist Punk 6 Jahrzehnte alt und hat eine lebhafte und laute Geschichte von Hochs und Tiefs hinter sich, Gegenkultur, politischer Einfluss und Bewusstseinsbildung. Aber Punk wurde auch immer wieder institutionalisiert, kommerzialisiert und romantisiert. Gerade deshalb bleibt Punk auch heutzutage ein gebrechliches Experiment. Trotz seiner oft hehren Ziele ist Punk immer noch den Stereotypen und Vorurteilen unterworfen, die die Gesellschaft anderen Minderheiten aufbürdet. Diese Schwachstellen werden in Black Punk Now untersucht. Black Punk Now ist nicht nur ein historisches Werk über Black Punk, sondern auch über die aktuelle Szene. Es gibt sie nämlich und sie will gehört werden. Es gibt mehr als die Schublade der weißen männlichen Punks mit Nietenlederjacke und Iro, die laute schrammelige Musik hören. Black Punk Now präsentiert eine Mischung an Ideen, Gedanken in unterschiedlichster Form und mit unterschiedlichstem Inhalt und richtet sich dabei sowohl an eine PunkerInnenleserschaft, aber auch an ein Mainstream-Publikum. James Spooner hat 2003 die bahnbrechende und augenöffnete Doku Afropunk gemacht. Er war schon lange interessiert an den Widersprüchen und der Vielfalt des Punks. Terry, der zweite Herausgeber, schreibt: Ein Ziel von Black Punk Now ist es, Punks, insbesondere den Schwarzen, einen breiteren Bezugsrahmen zu geben, alle Strömungen, Stile und Identitäten des Black Punk zu zeigen, die florieren, und Neulingen in der Szene mehr Chancen zu geben, sich selbst zu sehen. Black Punk Now ist also nicht nur ein Buch über Musik, es geht darum, wie Punk als Subkultur und Black Punks als Subkultur in einer Subkultur Brutstätte für radikale Ideen und Ausdrucksformen ist. Musik ist dabei nur ein kleiner und dennoch lauter Teil. Einige der Beiträge beschäftigen sich auch damit, dass die amerikanische Gesellschaft als Ganzes oft nicht auf die schwarze Punkkultur vorbereitet war, ganz zu schweigen von der Punkkultur im Allgemeinen. In einer Kurzgeschichte von Monica Estrella Negra wird uns die Geschichte einer jungen schwarzen queeren Punkerin präsentiert, die Chicago verlässt und in ein gentrifiziertes Viertel in West Philadelphia zieht. Schuld und Verdrängung, aber auch Kreativität und Befreiung sind wichtige Elemente der Geschichte, in der die Hauptfigur Mia mit ihrer Identität als schwarze Punkerin und Neuankömmling aus dem mittleren Westen kämpft und nun in einer traditionellen schwarzen Gemeinde lebt, die von jungen weißen Punks überschwemmt wird, die sich durch exzessiven Drogenkonsum und Hipster-Außenseitertum definieren. Nachdem sie in einer traditionellen Kneipe des Viertels gesoffen hat, die nur von Alteingesessenen besucht wird, stolpert Mia über solche, die jetzt von neuen und meist weißen Punks besucht werden. Und keines von beiden fühlt sich ganz wie ihr Zuhause oder ihre Community an. Die Entfremdung, eine schwarze, queere Frau in einer Subkultur zu sein, die sie nie verstehen würde, sollte Mia verfolgen, schreibt Negra. Aber selbst wenn schwarze Punks darum kämpfen, ihren Platz sowohl in der Punk- als auch in der schwarzen Community zu finden, macht ihre Entschlossenheit, mit einem Nebeneinander von Identitäten und Loyalitäten zu jonglieren, sie nur noch mehr zu Punks. Wie Joanna Davis McElligott in ihrem Beitrag schreibt: Schwarzer Punk bedeutet Befreiung. Es bedeutet, Dinge für mich selbst zu tun. Es bedeutet Familie. Es bedeutet Freude. Es bedeutet gesunde Wut. Es bedeutet radikale Selbstakzeptanz. Schwarze Menschen plus Punkrock ergeben mich. Ein absolut lesenswertes Buch, um auch die eigene Perspektive, in meinem Fall eine weiße westeuropäische Perspektive auf Punk, zu erweitern. Sehr lehrreich. Das Buch ist auf Englisch erhältlich und für 20 Euro bei der Buchhandlung deines Vertrauens bestellbar.
Ihr hört FSK, Alex Radio, eure queer-feministische Radiosendung und gerade den Song Tuve Que Quemar von Sara Ebe. Sara Ebe ist Merino, ist eine argentinische Rapperin und Musikerin. Ihr vorherrschendes Genre ist Rap, danach macht sie auch Musik an der Grenze zu Funk, Punkrock, Reggaeton und Cumbia. Die Themen ihrer Songs drehen sich um Redefreiheit, Feminismus, die Verteidigung der Menschenrechte, soziale Krisen und die politische Situation in Argentinien. Sie bezeichnet sich selbst als Transfeministin.
Und für alle, die nicht von Anfang an zugehört haben heute, wir haben etwas Neues. Wir haben ein kleines Experiment. Und denn wir haben einen KI-produzierten Jingle, bei dem wir ganz gespannt sind, wie ihr den findet. Wir haben den vorhin schon mal gespielt am Anfang der Sendung und spielen ihn jetzt nochmal. Und wir freuen uns über eure Einschätzungen, Kommentare. Ihr findet uns auf Instagram bei als Alex Radio Und ja, wir sind gespannt, was ihr dazu sagt.
Stimmen unser Raum. Queer und feministisch, das ist unser Traum.
August 2024. Mitten im trägen Sommerloch habe ich euch natürlich auch mal wieder einen heißen Tipp und queer-feministischen Punk-Song des Monats mitgebracht. Im Juli habe ich euch ja den Zoff-Soli-Sampler für feministische und antifaschistische Strukturen in Ostdeutschland vorgestellt. Und das möchte ich an der Stelle noch einmal wiederholen. Es ist zum einen ein wirklich musikalisch abwechslungsreicher Sampler voller toller feministischer und queerer Bands, zum anderen ein tolles, unterstützenswertes Projekt. Also ladet euch den Sampler runter und vor allem spendet dafür. Mittlerweile gibt es auch schicken Merch von den Zoff-Leuten und ihr findet das Ganze auf Bandcamp. Nun aber zu meinem Highlight des Sommers. Habe ich mich richtig drauf gefreut und wurde auch nicht enttäuscht. Am 9.8. hat nämlich Göldi in meinem heißgeliebten Störte hier in Hamburg gespielt. Ja, das Störte ist einfach ein Ort, an dem es Spaß macht, auf Konzerte zu gehen. Es ist eine nette Crew, ein nettes Publikum, es gibt kaltes Bier und Snacks auf dem Tresen. Ja, und nun aber zu Göldi, eine Flinter-Feminist-Power-Punk-Band aus Zürich. Bestimmt fragt ihr euch, was deren Name bedeutet. Und wenn ihr es euch nicht fragt, werde ich es euch jetzt trotzdem erklären. Also, Anna Göldi war eine der letzten Personen, die in Europa der Hexerei beschuldigt und hingerichtet wurde. Es war 1782 die letzte legale Hexenhinrichtung und rief europaweit Empörung hervor. Den Song Anna Göldi hören wir gleich auch in einer Live-Version von einer UK-Tour aus vergangenem Sommer, von der Göldi Aufnahmen veröffentlicht hat. Ansonsten gibt es noch recht wenig Veröffentlichungen, eine Band, die ihr also live catchen müsst. Und sowieso, das lohnt sich, es ist nämlich eine Hammer-Live-Band, so viel Energie, Wut und Power und Empower auf der Bühne. Es war ein wahres Fest, sage ich euch. Ja, und wie ich so gerne ende, dem ist nichts hinzuzufügen.
Down.
Newsflash August 2024. Juli, Gaza und Westjordanland. Die Initiative Queer Nations hat sich dem Aufruf angeschlossen, der den Schutz von LGBTQI in Gaza und dem Westjordanland fordert. Gleichzeitig distanziert sich die Initiative von der terrorverharmlosenden und israelhassenden Hamas-Propaganda, wie sie von den sogenannten Queers for Palestine verbreitet wird. Die Initiative Queer Nations ruft dazu auf, den Blick auf die unmenschlichen Zustände queerer Menschen zu lenken und immer häufiger zum Morden an Queers führen. Die Bundesregierung in Deutschland soll den Schutz des Lebens von Schwulen, Lesben und Transgender zu einem Teil der möglichen Friedenslösung für Gaza nach der Entmächtigung der Hamas machen. Die Initiative betont, dass die brutale Verfolgung und Ermordung von Schwulen, Lesben und Transgender unter dem Regime der Hamas gestoppt werden muss. Sie betont auch, dass Israel eine Schutzmacht, Anziehungspunkt und Zufluchtsort für LGBTQI sei, auch gerade für Menschen aus Palästina. Der Hass der Hamas auf Israel richte sich auch gegen die Diversität. Eine Tolerierung der Hamas und jegliche Relativierung der Menschenrechtsverletzungen in Gaza und im Westjordanland hätte laut Queer Nations nichts in queeren Kreisen verloren. Unterzeichnen kann man diese Petition unter queernations.de. Berlin. Kein Safe Space. Passend dazu zeigt ein Rückblick auf den Pride Month im Juni, dass die Solidarität innerhalb der queeren Szene oft bei Jüdinnen und Juden Halt macht. Im Pride-Monat Juni und auch auf den anschließenden CSDs ereigneten sich eine ganze Reihe von antisemitischen und israelfeindlichen Vorfällen, die Schlagzeilen produzierten. So auch ein Fall im Juni in Berlin-Kreuzberg. Während einer Soli-Party im Vorfeld des geplanten Dyke-Marches, einer lesbischen Demonstration, die in der Bar Möbel Olfe stattfinden sollte, plante eine Gruppe jüdischer Queers Präsenz zu zeigen. Doch an ihrer Regenbogenflagge mit Davidstern nahmen einige Besuchende der Bar Anstoß. Die jüdische Gruppe wurde von etwa 50 Personen beschimpft und auf heftigste Weise angegangen. Einer der Beteiligten berichtete der Taz: "Aus dem Nichts heraus wurden wir eingekesselt und beschimpft und unter anderem als Zionistenschweine beschimpft. Sie seien aufgefordert worden zu gehen, dem aber nicht nachgekommen, auch weil draußen vor der Tür ein Mob gewartet habe. Zum eigenen Schutz habe man dann die Polizei gerufen und bei dieser auch später Anzeige erstattet. Doch bevor die Polizei eintraf, beendeten die Veranstalterin und das Barkollektiv den Abend gegen 22 Uhr. Passend zu den Berichten der Soli-Veranstaltung rund um den Dyke-Marsch gibt es einen Bericht aus der Jungle World, der die Geschehnisse auf dem anschließenden Dyke-Marsch in Berlin sarkastisch mit "Berliner Lesben befreien Palästina" betitelt. Witzig war der traditionelle Marsch queerer Frauen für ihre Rechte und gegen das Patriarchat dieses Jahr allerdings mal überhaupt nicht. Hauptmotto in diesem Jahr war die Dämonisierung Israels und die Beleidigung und Bedrohung eines Demoblocks, der sich dem Antisemitismus und Israelhass in den eigenen Reihen widersetzen wollte. Um die Rechte von Lesben oder die wachsende Gewalt gegen sie ging es beim March in diesem Jahr zu keinem Zeitpunkt. Am gleichen Abend, nach der Demo, wurde der Journalist Stefati, der regelmäßig kritisch über anti-israelische Proteste und Islamisten berichtet, vor seiner Wohnung mit einem Messer bedroht. Zuvor war er auf dem Dyke March und hatte auf dem Weg nach Hause schon bemerkt, dass ihm gefolgt wurde. Der mutmaßliche Täter wurde am nächsten Tag auf einem Event für queere Israel-Hasser festgenommen. Der internationalistischen Queer Pride nämlich. Paris. Die Boxerinnen Yu Ting aus Taiwan und Imane Khelif aus Algerien hatten bei der WM 2023 Geschlechtertests nicht bestanden. Ihre Testosteronwerte waren zu hoch. Bei Olympia durften sie antreten, was zu einer massiven Debatte in den Medien führte. Es sei unfair den anderen Sportlerinnen gegenüber und so fort. Aber das Problem ist eigentlich fundamentaler. Denn der Kategorie Frau kommt nach wie vor eine besondere Rolle zu. Nur hier kommt es zu Tests der Geschlechterprüfung. Sie werden von den Sportbänden wie beispielsweise dem Leichtathletikverband World Athletics durchgeführt. Diese Tests sind so normalisiert, dass ihre invasive Größenordnung kaum hinterfragt wird und ihre sexistische, entwürdigende Geschichte nicht dazu führt, dass Verfahren grundsätzlich in Frage gestellt würde. Besonders betroffen sind SportlerInnen mit sogenannten hohen Testosteronwerten, Trans- oder Intersportlerinnen. Männer werden mal wieder anders behandelt. Sportlerinnen, die in der Männerkategorie antreten, werden in ihrem Sport nicht mit Bluttests, Tastkontrollen oder gynäkologischen Zwangsuntersuchungen belästigt. Sie werden nicht zur Testosteronreduzierung gezwungen, um angebliche Leistungsvorteile zu vermeiden und auch nicht zu OPs gedrängt. Es ist eine Farce, die sich bei Olympia selbst 2024 wieder gezeigt hat. Bautzen. Am Samstag, den 10. August, fand im sächsischen Bautzen ein CSD statt. Mehr als 1000 Menschen nahmen teil. Das war deutlich mehr, als die Veranstalter zunächst erwartet hatten. Zum Vergleich, zum ersten CSD im vergangenen Jahr waren nur 350 Teilnehmende gekommen. Um die kleine queere Community in der Oberlausitz zu unterstützen, reisten zum zweiten CSD mehrere hundert Teilnehmende von auswärts an. Dies war auch nötig, da die rechte Jugendorganisation Die Heimat sehr präsent war und Teilnehmende des CSDs verbal angegangen und beleidigt wurden. Der CSD war nur unter strengem Polizeischutz möglich. Außerdem versammelten sich im Anschluss eine Gegendemonstration mit 680 Rechten auf dem zentralen Kornplatz in Bautzen. Parolen wurden stadiongleich über den Platz gebrüllt und Martin Kohlmann von den Freien Sachsen sprach. Thema: Man sei patriotisch und kenne nur zwei Geschlechter. Eine Machtdemonstration also. So ein Aufmarsch direkt neben einem CSD ist nicht nur eine Zumutung für alle queeren und offenen Teilnehmenden des CSDs, es ist auch eine Zumutung für Demokratie und ein Zeichen gegen jegliche Form liberaler Politik. Außerdem schürt sie Angst in der queeren Szene. Irak. Eine geplante Gesetzesnovelle würde die Stellung von Frauen massiv verschlechtern. Erlaubt wären dann auch Kinderehen ab 9 Jahren. Im Irak sorgt eine von der schiitischen Parlamentsmehrheit forcierte Reform des Personenstandsgesetzes für heftige Kontroversen. Die Änderung des Gesetzes, das seit 1959 in Kraft ist, sieht vor, dass Personenstandsfragen künftig je nach Religionszugehörigkeit unterschiedlich behandelt werden sollen. Insbesondere Frauen laufen gegen die vorgeschlagene Änderung Sturm, denn sie sehen darin eine massive Verschlechterung ihrer Lage. Rund 60% der irakischen Bevölkerung sind Schiiten, ungefähr ein Drittel Sunniten. Die beiden größten Strömungen des Islams weisen in ihren etlichen Rechtsgelegenheiten teils große Unterschiede auf, die mit der geplanten Gesetzesnovelle zum Tragen kommen würden. Für schiitische Frauen würde die Änderung in mehreren Rechtsbereichen, darunter im Erb-, Familien- und Sorgerecht, deutliche Verschlechterungen mit sich bringen. Deutschland. Terre des Femmes ist ja bekanntlich recht umstritten, wenn es um ihre Kampagnen für ein Kopftuchverbot sowie gegen die Sexarbeit geht. Jetzt hat die altbekannte Frauenrechtsorganisation eine aktuelle Studie und damit verbunden neue Forderungen veröffentlicht. In ihrer nicht repräsentativen Umfrage kam heraus, dass Mädchen unter 14 Jahren immer häufiger in der Schule Kopftuch tragen würden. Juristisch und laut Terre des Femmes unterstehen Kinder bis zu ihrem 14. Lebensjahr dem Erziehungsrecht der Eltern. Erst mit dem 14. Lebensjahr sind sie uneingeschränkt religionsmündig. Ein Viertel der 784 befragten Pädagoginnen glauben, dass Kopftuch unter 14 häufig unfreiwillig getragen würde. So ist die Erfahrung der Fachkräfte an Schulen. Viele beschreiben, dass die Mädchen von männlichen Familienmitgliedern regelrecht geködert würden, dass sie besonders gelobt würden und ihnen versprochen würde, dass sie dann besonders gute Töchter seien, wenn sie Kopftuch trügen. Terre des Femmes möchte, ähnlich wie in Frankreich, ein Kopftuchverbot bis zum 14. Lebensjahr durchsetzen. Österreich. Taylor Swift bricht mit ihrer Eras-Tour alle Rekorde. Über 100 Einträge gibt es mittlerweile im Guinness-Buch der Rekorde über sie. Ihre Fans, die Swifties, ziehen mit. Konzerttickets kosten in den USA zwischen 250 und 1200 US-Dollar. Und auch in Österreich und Deutschland sind die Tickets nicht viel günstiger. Es ist ein Phänomen. Ein ganzheitliches Konsumerleben. In Gelsenkirchen war nicht nur die Show von Taylor Swift ein Highlight, die Stadt brachte kurzerhand neue Ortsschilder an und so wurde die örtliche Kirche zeitweise in Swift-Kirche umgenannt. Aber neben all dem Hype über den amerikanischen Superstar birgt dieser auch Gefahren. In Wien mussten Terrorwarnungen ausgesprochen und 3 Konzerte abgesagt werden. Zuvor waren 2 Männer festgenommen worden, die verdächtigt werden, islamistisch motivierte Anschläge auf die Konzerte geplant zu haben. Das war der Newsflash des August 2024 von eurem Alex Radio.
Ihr hört FSK. Das Alex Radio ist eine queer-feministische Radiosendung. Wir sind jeden dritten Sonntag im Monat im Studio und präsentieren je ein Schwerpunktthema. Meistens haben wir dazu ein Interview mitgebracht und haben noch weitere Rubriken wie den Newsflash, die Buchrezension, den Punk-Song des Monats und neuerdings vielleicht auch ein Jingle.
Ihr hört Nati Peluso Die Künstlerin rappt und will dabei heulen und ihr Herz ausschütten. Sie will Drama, Tango, Reggaeton. Sie will Trap-Beats, dunkle Synthes und Jazz. Und sie kann das alles und lässt es richtig neu klingen. Mit ihrer gefühlvollen, vielseitigen Stimme, ihrer Retro-Collagen-Ästhetik und ihrem ebenso faszinierenden Sound ist diese spanisch-argentinische Künstlerin ein echter Act, dem man folgen sollte. Ihre Debüt-IP Esmeralda aus dem Jahr 2017 ist ein kurzes und sanftes Hörerlebnis, das ihren Humor und ihre Bandbreite unter Beweis stellt. Auch ihren anderen EPs sind sehenswert und vor allem hörenswert, insbesondere La Sandunguera von 2018.
Das war Nati Peluso. Wir haben aber noch eine weitere Band mitgebracht, und zwar die Crudas Cubensi, auch bekannt als Las Crudas. Eine aktivistische Hip-Hop-Gruppe mit schwarzer, feministischer, queerer Perspektive, die in den 90er Jahren in Kuba gegründet wurde und seit 2006 Teil der karibischen Diaspora in den Vereinigten Staaten ist. Sie nennen sich jetzt Crudex Cubensi, um ihre nicht-binäre Identität zu reflektieren. Und wir wollen die heutige Ausgabe des LX Radio mit einem Song von den Crudex Cubensi beenden.